Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das Medium des Jahres, das war für viele offensichtlich das Buch. Von einer wahren Renaissance des Lesens war sogar die Rede. Der vom Virus erzwungene Rückzug in die eigenen vier Wände, der hat wohl manch einen dazu veranlasst, sich die Welt qua Lektüre nach Hause zu holen. Click and Collect macht es möglich. Auch in Lockdown-Zeiten sorgt der Buchladen an der Ecke für Lesenachschub. Im Frühjahr, da ächzte die Buchbranche zunächst, doch der Umsatzrückstand, so meldete jüngst der Börsenverein, konnte im Laufe des Jahres abgebaut werden. Das jähe Ende des Weihnachtsgeschäftes allerdings, das hat dem Handel nochmal einen heftigen Dämpfer verpasst. Über die Branche, aber natürlich auch über die literarischen Inhalte möchte ich mit der Literaturkritikerin Maike Albart jetzt sprechen. Wir sind zum Jahresrückblick miteinander verabredet. Frau Albart, Sebastian Fitzek mit seinem Thriller Der Heimweg und Barack Obama mit seinen Erinnerungen ans Weiße Haus in Ein verheißenes Land. Diese beiden führen die Jahrescharts an, ganz frisch veröffentlicht. Keine allzu großen Überraschungen, oder?
Nein, das sind ja auch fast mehr ökonomische Phänomene, Medienphänomene. Diese Schriftsteller oder Figuren der Zeitgeschichte verkaufen sich immer. Aber das Überraschende ist eigentlich, dass auch ganz literarische Titel es geschafft haben, sich so gut zu verkaufen. Wie zum Beispiel die Bücher, die Romane von Christine Wunicke, die ja mit einem wichtigen Preis ausgezeichnet wurde, Die Dame mit der bemalten Hand. Oder auch in der 10. Auflage jetzt schon von Iris Wolf, der neue Roman. Auch das finde ich ganz großartig, dass solche Phänomene dann eben auch eine Rolle spielen auf dem Buchmarkt.
Mit Christine Wunicke und Iris Wolf haben Sie uns den Weg gebahnt in die deutschsprachige Literatur. Wenn Sie es so überblicken dieses Jahr, geht da jetzt ein gutes oder ein eher schlechtes Jahr für die deutsche Literatur zu Ende?
Schwierig war sicherlich für viele Schriftsteller, auch gerade die ganz neu begonnen haben, ein Debüt hatten, überhaupt zurechtzukommen mit dieser Situation, dass alle Lesungen abgesagt waren. Also für die Etablierten wie Lutz Seiler oder Ingo Schulze war es einfacher. Auch für jemanden wie Anna-Katharina Hahn, die einen wunderbaren Roman hatte, Aus und Davon über Stuttgart, die haben bereits ihr Publikum und die sind ohnehin präsent. Aber es fielen ja alle Festivals aus, die Buchmessen fielen aus und dadurch auch so ein Moment, in dem die Bücher, die Literatur sich vergesellschaftet, also sich rückbezieht auf ein Publikum, auf das, was gerade besprochen wird, indem es zu Querverbindungen kommt. Für die Literatur an sich würde ich sagen, gerade wenn man dieses breit gefächerte Panorama an Erzählweisen, an Stilrichtungen, an Autorinnen und Autoren sich anschaut, war es dennoch ein gutes Jahr. Und es gab viel Zeit, um zu lesen, was aber vielleicht auch dazu geführt hat, dass etliche Klassiker endlich zu ihrem Recht kamen, Bücher, die man sonst eher übersehen hat oder für die man keine Zeit hatte.
Und die nicht selten auch Corona bzw. im weitesten Sinne Pandemien, schwere Krankheiten zum Inhalt hatten, oder?
Ja, Camus, Die Pest, darüber wurde schon viel gesprochen, dass dies auf einmal ein Roman war, der das Buch der Stunde zu sein schien. Aber ich fand auch sehr interessant zu lesen Philip Roths Nemesis, ein Roman, den man jedem empfehlen kann, der sich mit dem Phänomen von Seuchen noch einmal beschäftigen will. Da geht es um Polio oder natürlich Defoe, Die Pest von London, ganz neu aufgelegt bei Jung und Jung. Es war gar nicht greifbar. Oder dann natürlich der große Klassiker von Boccaccio, Das Decameron. Also das war auf einmal wieder in aller Munde. Und da, finde ich schon, kommt so etwas zum Tragen, was Literatur ja ausmacht. Also Räume zu öffnen, auch gegenläufige Interpretationen zu bieten und uns zu zeigen, was das Leben sein kann. Also wie man es auch zu verstehen hat oder welche Möglichkeiten der Interpretation, der Deutung es gibt und wie das auch widerständig geleistet werden kann durch eine besondere Sprache oder durch besondere Klänge in der Lyrik beispielsweise.
Widerstände hat ja dieses Jahr uns allen ganz schön geboten. Wir sind damit bei Corona, haben Sie auch vorhin schon angedeutet. Welche Folgen hatte und hat noch immer die Pandemie eigentlich für die Literaturszene, nicht zuletzt auch für die Verlage?
Die Verlage hatten im Frühjahr große Einbußen. Ich weiß es von kleineren Häusern wie Berenberg oder Mattes und Seitz. Das ging in die 30%. Da konnte einiges wieder gut gemacht werden. Beide hatten wichtige Titel. Christine Wunicke habe ich genannt. Dann aber auch Anne Weber bei Mattes und Seitz, die Buchpreisträgerin mit einem ganz ungewöhnlichen Buch, Annette, ein Heldinnen-Epos. Auch hier ein Beispiel für das Gegenläufige, weil Anne Weber ja so eine besondere Form wählt. Sie nimmt wirklich das Epos als als Beispiel, als Modell, also um so zu erzählen, diese Geschichte von einer Widerstandskämpferin. Und insofern haben die Verlage einiges wieder gut machen können. Aber ich weiß auch aus den Häusern, dass viele Titel verschoben werden mussten, die jetzt dann erst im Frühjahr kommen. Also es ist eine sehr, sehr komplizierte Zeit und es fehlt an diesen kulturellen Umschlagplätzen.
Anne Weber haben Sie jetzt schon genannt als eine der Preisträgerinnen in diesem Jahr. Die anderen im deutschsprachigen und aber auch im internationalen Raum sind für den Bachmann-Preis Helga Schubert mit 80 Jahren, die Büchner-Preisträgerin Elke Erb mit 82 und jetzt verlassen wir den deutschsprachigen Raum, die Literatur-Nobelpreisträgerin Louise Glück mit 77 Jahren, eine US-Lyrikerin, die weniger auf dem Schirm hatten, wie man so schön sagt. Darf man sagen, dass es das Jahr der reifen Literatinnen war?
Es gibt auf jeden Fall offenkundig keinen Altersrassismus. Das ist ja sehr beruhigend. Und vielleicht ging es auch darum, dass eine Generation von jüngeren Schriftstellerinnen die Mutterfiguren ehren wollte und da einen Punkt machen wollte. Also bei Louise Glück, deren Namen ich kannte, aber auch kaum etwas aus ihrem Werk, war ich selber sehr überrascht. Aber es war für mich eine große Entdeckung, weil sie es ja schafft, Mythologien neu zu befragen und auch da eine besondere weibliche Schreibweise zu etablieren, den Körper, Pflanzen, sich zu identifizieren. Dieses lyrische Ich spricht aus der Pflanzenperspektive. Bei Elke Erb, ja, da hätte man sich, denke ich, auch Marion Poschmann gut vorstellen können, wenn man eine Frau hätte auszeichnen wollen und eine Lyrikerin. Oder es gibt auch etliche wie Ulrich Pelzer oder Uwe Timm oder Barbara Honigmann, die ebenfalls nach meinem Eindruck den Büchnerpreis unbedingt verdient hätten. Und Elke Erb ist sicherlich eine Lyrikerin, die ihre Verdienste hat. Aber das hätte man sich doch eher in den 90er Jahren vorstellen können. Es ist natürlich immer schwierig, so als Nörglerin dann hinterher aufzutreten und zu sagen, man hätte es anders machen sollen. Das sind immer Entscheidungen, die viele verschiedene Gründe haben. Und man hätte bei dem Nobelpreis natürlich auch gedacht, das war zumindest mein Eindruck, eigentlich wäre mal Afrika dran gewesen oder Asien, ein anderes Land. Und vielleicht auch da so ein eben nicht westlicher Standpunkt. Das hätte ich auch sehr spannend gefunden.
Dann wollen wir Sie jetzt nicht nochmal als Nörglerin fragen, sondern als begeisterte Leserin. Haben Sie so etwas wie ein persönliches Lieblingsbuch, etwas, das Sie wirklich weit über das Jahr 2020 mitnehmen werden?
Das ist eine ganze Palette, muss ich sagen. Also hochinteressant fand ich, dass gerade der Blick auf den Osten und den Westen wieder so eine Rolle gespielt hat, dass es jemanden wie Lutz Seiler gab mit Stern 111. Das ist ein Buch, das mich das ganze Jahr hindurch begleitet hat und das ich sehr, sehr wichtig fand, einfach in der Art und Weise, wie eine Archäologie auch betrieben wird, des ostdeutschen Vermächtnisses, aber auch ein Debüt von Thilo Krause, Elbwärts, eine, finde ich, ganz sensible Inblicknahme der Vergangenheit, auch erzählt aus einer besonderen Perspektive, spielt im Elbsandsteingebirge. Dann Anna-Katharina Hahn, Aus und davon, diese Stuttgart-Erforschung, die sie betreibt in ihren Romanen. Und das sind auch alles Bücher, die fußen auf dem Gedächtnis. Also, dass das literarische Gedächtnis eine Rolle spielt, das finde ich sehr wichtig, ist auch für Louise Glück wichtig. Und Marion Poschmann, die Gedichte sind großartig, die ich auch schon erwähnt habe. Und vielleicht noch zum Schluss, das migrantische Deutschland und die Klassengesellschaft, die kommt in einem herausragenden Debüt von Denis Ode, Streulicht heißt es, zum Ausdruck. Und auch das ist ein Buch, das sich mir sehr eingeprägt hat.
Jetzt haben Sie mit Ihrer Aufzählung jetzt im Jahre 30 nach der deutschen Einheit so ein bisschen Ost-West aufgemacht. Lutz Seiler auf der einen Seite, Ingo Schulze und Thilo Krause, dann auf der anderen Seite so jemand wie Katharina Hahn, die mit Stuttgart ja sozusagen ins alte Westdeutschland einsteigt. Lässt sich die Literatur immer noch so in Ost und West einteilen?
Man kann zumindest darüber nachdenken, dass offenkundig diese biografischen Erfahrungen die Autoren auch befähigen, da besonders genau den Dingen auf den Grund zu gehen. Also da besonders genau hinzuschauen. Und wenn das dann passiert mit dem Wissen um die literarische Tradition, mit der Tradition, mit der Kenntnis der Literatur, dann finde ich, ist das Ergebnis immer ganz großartig. Noch ein westdeutsches Beispiel ist Frank Witzel mit Inniger Schiffbruch. Das ist ein ganz sachlich ehrliches, nüchternes Buch, so auch ein Versuch in das Gedächtnis einzudringen. Also da geht es um Psychoanalyse und um Traumprotokolle. Und auch da wird uns die frühe Bundesrepublik ganz nahe gebracht. Also ich denke, man muss es immer von der Literatur aus beurteilen. Und wenn es da so eine Vermessung des Ost- und Westdeutschen Raums gibt, dann finde ich das sehr aufregend.
Das sagt Maike Albart. Herzlichen Dank für diesen literarischen Jahresrückblick.